Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute die Folge mit dem Thema Entscheidungen treffen als Christ. Woher weiß ich, dass meine Entscheidung Gottes Wille ist? Am Beispiel Hauskauf. Ich hatte ja schon in der letzten Folge, wo es um Gottes Führung geht, die Folge hieß Göttliche Führung, wie kann ich Gottes Führung erkennen, habe ich ja schon von den Immobilienkäufen in meiner erweiterten Familie erzählt und vielleicht auch davon, das weiß ich gar nicht mehr so genau, dass mein Mann und ich auch darüber nachdenken, ob wir ein Haus in Antwerpen kaufen sollen. Und ja, so ein Hauskauf ist sicher eine der größeren Entscheidungen, die man im Leben trifft. Und als Christ triffst du ja nicht einfach so deine Entscheidung, wie es dir gerade passt, sondern du willst dich dabei von Gott führen lassen. Und jetzt ist die Frage, woher weißt du denn, ob die Entscheidung, die du triffst, ob deine Entscheidung Gottes Wille ist? Und wie kannst du Gottes Führung und Gottes Willen bei Entscheidungen erkennen? Gibt es vielleicht da irgendwelche Kategorien oder Maßstäbe, an denen du dich orientieren kannst? Und all diese Fragen versuche ich in dieser Folge zu beantworten. Und ich mache das ganz konkret. Ich glaube, das ist immer ganz interessant, wenn man auch so eher abstrakte Prinzipien runterbricht auf ein ganz abstraktes, lebensweltliches, alltägliches Beispiel. Und ja, deswegen eben der Hauskauf, weil das gerade ein aktuelles Thema auch in meinem Leben ist. Der erste Punkt, den habe ich hier noch ein bisschen holprig formuliert. Ich habe dahinter geschrieben, besser formulieren, also für den Blogbeitrag. Es gibt ja auch zu jeder Folge einen ausgeschriebenen Text, vielleicht nicht unbedingt einen Blogbeitrag, aber ein Transkript, das ausformuliert ist. Und ja, dafür steht dann das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber hier steht noch Gottes Willen erkennen beim Hauskauf. Stimmt deine Entscheidung mit biblischen Prinzipien überein? Also im ersten Punkt geht es einmal um die biblischen Prinzipien, um den biblischen Maßstab. Und hier geht es darum, ob die Entscheidung, die du treffen möchtest, irgendeinem klaren Gebot oder irgendeinem Prinzip in der Bibel widerspricht. Und auch darum, ob deine Entscheidung zu Warnungen und Weisungen passt, die in der Bibel vorkommen. Also zum Beispiel in diesem Fall in Bezug auf den Umgang mit Geld, in Bezug auf Freiheit, Verantwortung und so weiter. Und da gibt es verschiedene Nuancen, auf die ich jetzt mal eingehen möchte in Bezug auf den Hauskauf. Und das hatte ich gerade ganz vergessen zu sagen. Die Folge ist, also mein Text, den ich hier geschrieben habe, ist ziemlich lang geworden. Ich hätte sie sogar noch länger machen können. Deswegen teile ich die Folge wahrscheinlich in zwei Folgen auf, damit du nicht auf einmal eine 60-Minuten-Folge vor dir hast. Okay, also diesen biblischen Maßstab, was kann man darunter verstehen? Welche Nuancen gibt es da in Bezug auf Immobilienkauf, Hauskauf? Zum einen gibt es den Aspekt des Sesshaftwerdens und des Nestbaus. Also es geht ja, wenn man ein Haus kauft, darum, dass man, also was man da eigentlich mitmacht, ist ja, dass man sich auf etwas festlegt. Man baut ein Nest, man wird sesshaft, man gründet eine Familie, beziehungsweise man erweitert seine Familie, baut sie aus. Man entscheidet sich dafür, okay, an diesem Ort möchte ich wirklich zu Hause sein. Hier möchte ich wohnen für die nächsten zumindest 10 Jahre wahrscheinlich und verzichtet auch auf so eine Freiheit und Willkürlichkeit im Sinne von, ich kann jederzeit umziehen, ich muss mich nicht festlegen, ich will mich nicht binden. Und auf diese Freiheit und Willkürlichkeit verzichtet man zugunsten eben von Bindung an einen Ort und die Menschen dort und alles, was es da gibt. Und Bindung kann natürlich ein Segen sein. Also biblisch wird das grundsätzlich positiv gewertet, dieses ganze Thema von Nest bauen, sesshaft werden, Verantwortung übernehmen, das ist definitiv Teil von Gottes Ordnung und ein Haus kann dementsprechend ein Ort von Segen, Gastfreundschaft und Schutz sein. Aber Bindung wird in der Bibel nicht nur positiv gesehen, sondern Bindung kann auch eine Gefahr sein. Denn die Nachfolge Jesu kann auch verlangen, dass man aus dem Nest auszieht. Und da zitiere ich mal Matthäus 8, Vers 20. Und die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Also festhalten am Besitz oder an einem Ort kann auch zur Blockade werden, wenn Gott dazu aufruft, weiterzuziehen, wie er zum Beispiel Abraham gesagt hat. Der musste ja dann alles stehen und liegen lassen und an einen anderen Ort ziehen und wusste gar nicht, wohin und was wird und so weiter, aber er hat es sofort gemacht. Also der Punkt ist, dass ein Haus nicht zu einer absoluten Sicherheit werden darf oder gar zu einem Ersatz für Gott. Also Bindung im biblischen Sinne ist Segen, solange sie nicht eine Bindung gegen die Führung durch Gott wird. Und ich finde, hier wird so etwas ganz Schönes, so etwas Wunderbares deutlich am christlichen Weltbild und auch insgesamt an der Orientierung an der Heiligen Schrift, nämlich, dass das nie schwarz-weiß ist, sondern dass es immer Grautöne gibt. Es gibt immer Nuancen, es gibt je nachdem Überlegungen, es wird abgewogen und individuell abgestimmt. Da steht nicht einfach, ja, es ist gut, sich zu binden, hör auf, irgendwie wie ein Vogel durch die Welt zu flattern und überall zu Hause sein zu wollen oder so, sondern es kommt immer drauf an. Es kommt auf deine Situation drauf an, auf das, was Gott mit dir vorhat. Man kann nicht einfach generell sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern ja, es ist immer diese Antwort, es kommt drauf an. Und ich finde, das geht in unserer Welt heutzutage oft verloren, weil ja Menschen einfach dazu neigen, sich so sehr auf eine Seite einzuschießen und dann vergessen, ja, dass es eben diese Grautöne gibt und dass man das auch ganz anders sehen kann und dass man auch die eigene Situation nicht auf die andere übertragen kann. Und da fehlt dann auch oft so eine Empathie und Einfühlungsvermögen und Vorstellungskraft und ja, das ist in biblischer Hinsicht ganz anders. Also das war der erste Aspekt, dieses Sesshaftwerden. Der zweite Aspekt ist Freiheit im Glauben, habe ich das mal genannt. Und dahinter verbirgt sich die Frage, kann ich oder können wir noch Gott frei dienen, wenn er mich oder wenn er uns woanders hinruft? Also was ich gerade schon mit Abraham angesprochen habe. Und in Bezug auf unsere Situation, mein Mann kommt ja aus der Ukraine, ich selbst komme aus Deutschland und wir wohnen eben in Antwerpen in Belgien. Und im Prinzip wissen wir ja nicht, was morgen sein wird, aber wir wissen auch nicht, was in 5 oder 7 oder 10 Jahren sein wird. Vielleicht ruft Gott uns in 7 Jahren in die Ukraine, um beim Aufbau des Landes zu helfen, um da Kinder zu adoptieren oder zu missionieren oder irgendwo anders hin. Das können wir ja jetzt gar nicht wissen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, wenn wir ein Haus kaufen würden, binde ich mich dann zu sehr an dieses Haus, sodass es mir dann schwerfällt, Gottes Auftrag anzunehmen und Gottes Auftrag für mich zu folgen. Und dazu passt, was Paulus im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 6, Vers 12 schreibt: Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und da ist dann die Frage, ja, besitze ich das Haus oder besitzt das Haus mich? Und kann ich es loslassen, wenn Gott mich ruft? Und um das schon mal vorwegzunehmen, ich gehöre eigentlich zu Menschen, die sich sehr stark auch an Dinge binden tatsächlich. Deswegen habe ich auch, glaube ich, mit dem ersten Projekt angefangen, das ich habe. Ich habe ja noch 2 andere schlanke Gedanken. Da geht es um das Problem, dass du isst, obwohl du nicht essen willst. Das habe ich auch gegründet, weil ich früher viele Jahre Probleme damit hatte. Und mein erstes Projekt eben Frugales Glück, da geht es um Minimalismus. Und ich glaube, Minimalismus ist für mich so anziehend, weil ich eben zu den Menschen gehöre, die ihr Herz doch relativ leicht an Dinge hängen und ich das eigentlich nicht möchte und ich dann durch den Minimalismus erfahren habe, wie befreiend es ist, das eben nicht zu tun. Und deswegen ist ja so ein Hauskauf, ich weiß nicht, ob das für mich gut wäre oder schlecht. Ich habe da noch gar keine so richtige Antwort drauf, deswegen habe ich auch diese Folge gemacht. Okay, aber das nur als kleine Zwischenbemerkung. Das war der zweite Punkt zum biblischen Maßstab Freiheit im Glauben, ein ganz wichtiger Punkt. Ein dritter, den man nennen könnte in Bezug auf den Immobilienkauf, ist so das Thema Schulden aufnehmen, Risiko eingehen. Also was ist zum Beispiel, wenn einer von uns krank wird, nicht mehr arbeiten kann, wenn sich die Lebensumstände verändern? Und die Bibel ist jetzt nicht gerade ein großer Fan von Schulden. In Sprüche 22, Vers 7 finden wir, der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Auch hier gibt es natürlich wieder diese Grautöne. Also die Bibel verbietet Schulden nicht, aber sie warnt vor der Abhängigkeit, die dadurch entsteht. Und ja, Schulden machen einfach unfrei. Das kann man schon so sagen, weil man verpflichtet sich ja über Jahre hinweg und hängt von Umständen ab, die man selber nicht in der Hand hat. Und auch hier möchte ich nochmal Paulus zitieren, erster Brief an die Korinther, Kapitel 7, Vers 23. Um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Macht euch nicht zu Sklaven von Menschen. Also wenn man sich der Bank gegenüber über ja, 15, 20, 25, wahrscheinlich sind es eher Jahre verpflichtet, macht man sich in gewisser Weise ja zu einem Sklaven von Menschen. Und ein Kredit ist immer ein Risiko. Also wie gesagt, was ist, wenn jemand krank wird oder nicht mehr arbeiten kann, wenn sich die wirtschaftliche Lage total ändert? Dann bedeuten Schulden einfach, dass man einen Teil seiner Flexibilität und Unabhängigkeit aufgibt. Und das, auch das kann wieder einerseits positiv, andererseits negativ sein, weil für einige Menschen ist das kein Problem, diese Flexibilität und Unabhängigkeit aufzugeben. Für andere wäre das eher ein Druck und eine Last. Und immer wenn du in deinem Leben Druck und Last erfährst, dann sind das ja genau die Dinge, die dich davon abbringen, Gott zu dienen. Das ist das, was uns von Gott wegbringt. Und das ist auch etwas, das der Teufel ganz bewusst nutzt, um dich eben davon abzubringen, ja, dich ganz Gott hinzugeben und Gott an die erste Stelle zu setzen. Also das Thema Schulden, das war das dritte in Bezug auf den biblischen Maßstab. Und das letzte Thema ist, Besitz ist okay, aber es sollte nicht unser Herz binden. Ich zitiere mal aus Matthäus Kapitel 6, Verse 19 bis 21 nach der Einheitsübersetzung. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Besitz an sich ist nicht schlecht oder verboten, das ist neutral. In der Bibel gibt es auch Menschen mit viel Eigentum und diese Menschen nutzen ihr Eigentum, um Gott zu dienen und um anderen Menschen zu dienen. Zum Beispiel Abraham oder auch Hiob, der hat viel Gutes getan mit dem ganzen Reichtum, den er hatte. Oder auch Lydia aus der Apostelgeschichte 16. Und auch in der Bibel kommt ein Haus, ist oft ein Ort von Gastfreundschaft, von Schutz und Gemeinschaft mit anderen, also etwas sehr Positives. Und ich hatte das schon oben bei der Bindung gesagt, Besitz kann eben ein Segen sein, aber es kann auch eine Gefahr darstellen. Also Gefahr im Sinne von, dass du dein Herz eben an Besitz bindest, dass Besitz dir Sicherheit bringt oder sogar Stolz oder dass deine Identität, dass du dich darüber identifizierst, dass du diesen Besitz hast, dass du dieses Eigentum hast, also so der Götze der Sicherheit. Also an sich ist Besitz etwas Neutrales. Entscheidend ist eben meine Haltung zu dem Besitz, ob ich das offen halte oder ob ich mich daran festklammere. Und das kann ich sehen an meiner Antwort auf die Frage, ob ich bereit wäre, das Haus auch wieder loszulassen, wenn Gott es verlangt. Also wäre das Haus ein Werkzeug Gottes oder wird es zu eben einem Schatz auf der Erde, der mein Herz festhält oder fesselt? So, das waren die vier Punkte, die mir eingefallen sind in Bezug auf die Frage, ja, soll man ein Haus oder eine Wohnung kaufen? Und passt das zu dem, was die Bibel sagt? Also die vier Punkte, ich wiederhole das nochmal kurz, sesshaft werden oder Nest bauen oder sich binden generell, dann Freiheit im Glauben, das Thema Schulden und Besitz, inwiefern bindest du dein Herz an den Besitz? Der zweite Punkt, wie du herausfinden kannst, ob deine Entscheidung, die du treffen möchtest, Gottes Wille ist und wie du die richtige Entscheidung als Christ triffst, ist, dass du deine Haltung am Charakter Christi prüfst. Das klingt jetzt erstmal ziemlich komisch. Also, was heißt denn das jetzt, meine Haltung am Charakter Christi zu prüfen? Das klingt wie so ein komischer Bischofssprech. Aber ich erkläre dir jetzt, was damit gemeint ist. Also, die Bedeutung ist, dass ich meine innere Haltung, also alles, was ich so in mir habe, Motive, Wünsche, Gründe für irgendwas, mit dem Wesen Jesu abgleiche, wie es in der Bibel sichtbar wird, also wie Jesus ist. Also das bedeutet, dass ich meine innere Ausrichtung an Jesus spiegle. Jesus ist sozusagen mein Vorbild, mein Maßstab. Und dazu gehören sowohl meine äußeren Handlungen, das, was ich einfach mache, was sichtbar ist, aber auch die Herzenshaltung dahinter, also was eigentlich meine wirklichen Motive, Wünsche, Absichten und so weiter sind. Und was ist jetzt dieser Charakter Christi oder das Wesen Jesu, wie man das aus der Heiligen Schrift entnehmen kann? Und da gibt es eigentlich so drei Maßstäbe, die immer genannt werden, die so als der Kern der Nachfolge Jesu gelten. Und das sind Liebe, Wahrheit und Demut. Und Liebe bedeutet, also wenn du die Frage dir dann so stellst und das dann Jesus als Vorbild nimmst, kannst du die Frage so stellen: Hilft mir diese Entscheidung, Gott und Menschen zu lieben und ihnen zu dienen? Wahrheit, dann kannst du dir die Frage stellen: Bin ich ehrlich über Motive, Risiken und Ängste? Verdränge ich etwas? Also da musst du deine Ängste prüfen. Und Demut, kann ich die Entscheidung offen vor Gott lassen oder klammere ich mich fest? Und jetzt beziehen wir das mal ganz konkret auf den Hauskauf und schauen wir uns als erstes mal das Thema Liebe an und inwiefern Hauskauf und Liebe als wichtiger Charakterzug von Jesus, welche Fragen kann ich mir da stellen, um das irgendwie zu verstehen, ob meine Entscheidung die richtige ist und ob sie Gottes Willen entspricht oder nicht? Und ich sage dir hier mal ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Zum Beispiel: Wie kann ich Gott lieben und ihm dienen, indem ich eben ein Haus kaufe oder eine Wohnung und in diesem Haus oder in dieser Wohnung wohne? Oder wie könnte mich die Immobilie auch davon abhalten, Gott zu lieben und ihnen zu dienen? Oder auch: Wie kann ich durch den Hauskauf Menschen lieben und ihnen dienen? Oder wie könnte mich das Haus andererseits davon abhalten? Ganz kurzer Einschub: Was heißt es eigentlich, Gott zu lieben? Da mache ich demnächst noch eine Extra-Folge drüber. Habe ich heute Morgen direkt angefangen, darüber zu schreiben. Und lieben, da denken wir oft an irgendwie romantische Liebe, an irgendwelche Gefühle, an Verliebtsein. Aber das ist im biblischen Sinne nicht gemeint, sondern dass er eine treue Hingabe mit dem ganzen Wesen, mit dem ganzen Sein gemeint. Also das, dein Leben an Gott auszurichten, Gott zu dienen, also ganz konkret im Alltag und dich zu dem Werkzeug Gottes zu machen. Paulus schreibt im Brief an die Römer, Kapitel 12, Vers 1: Ich ermahne euch also, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistigen Gottesdienst. Also das bedeutet es, Gott zu lieben, also ihm dein ganzes Leben ihm hinzugeben. Und auch hier sehen wir wieder, wie individuell diese Entscheidung bewertet werden muss, wie ambivalent sowas wie ein Hauskauf sein kann, dass es eben kein Schwarz-Weiß gibt. Also man kann nicht sagen, Hauskauf ist immer gut oder immer schlecht. Und jetzt gehen wir da nochmal tiefer rein und schauen uns an, ja, Gott lieben und Gott dienen. Wie kann das der Fall sein, indem ich ein Haus kaufe? Ich kann zum Beispiel Gott lieben und ihm dienen durch ein Haus, in dem ich Frieden stifte. Also wenn ich ein Haus kaufe, kann das ja sein, dass mir das Stabilität und Ruhe verschafft und das wiederum ermöglicht es mir, Gott mit voller Kraft zu dienen. Also ich muss zum Beispiel keine Angst mehr davor haben, dass mein Vermieter mir kündigt und dass ich mir eine neue Wohnung suchen muss, sondern ja, ich bin einfach in meinem eigenen Zuhause und das gibt mir so eine Ruhe und Stabilität. Das kann einerseits der Fall sein, aber es kann auch Unfriede oder Zerrissenheit bringen. Also ein Haus kann dich auch so sehr belasten, zum Beispiel durch die Schulden, indem du dich mit deinem Partner über Geld streitest oder neidisch bist auf andere, die vielleicht ein schöneres oder größeres Haus haben, oder indem du so einen ungesunden Stolz entwickelst, ja, das ist mein Haus und so weiter. Dass es dir das Haus dann letzten Endes dir und deiner Familie Zeit, Energie und Freude raubt und eben auch die Kraft nimmt, Gott und anderen Menschen zu dienen. Also das kann sein. Auch in Bezug auf Sicherheit ist das ambivalent. Also ein Haus kann dir positive Sicherheit geben, indem du merkst, okay, durch dieses Haus erfahre ich Gottes Fürsorge und die Fülle. Aber trotzdem vertraue ich hauptsächlich auf ihn. Also das Haus wird nicht zu seinem Götzen, wird nicht zur Quelle von Sicherheit, sondern du siehst es als etwas, das der Herr dir gegeben hat und dir eben auch wieder nehmen kann. Also was ich vorhin schon gesagt hatte, dass du einfach frei bist, auch Gottes Ruf zu folgen, wenn er dich ruft, und dass du dich dann lösen kannst von dem Haus, weil es eben nicht Quelle deiner Sicherheit ist, sondern Gott Quelle deiner Sicherheit ist. Also das Haus kann dir positive Sicherheit geben, es kann dir aber auch eine falsche Sicherheit geben, indem das Haus zu seiner Ersatzfestung wird, in der du Sicherheit in diesen Mauern suchst, anstatt in Gott. Da gibt es natürlich noch viel mehr Beispiele. Ich habe jetzt nur Frieden und Sicherheit gewählt, damit es nicht so lang wird. Aber was hoffentlich deutlich wird, ist, dass es nicht um das Haus selber geht, sondern um die Haltung deines Herzens, die Herzenshaltung. Schauen wir uns jetzt noch als nächstes an: Menschen lieben und ihnen dienen. Also wie kannst du unter diesem Aspekt wissen, ob deine Entscheidung die richtige ist und im Einklang mit Gottes Willen ist? Und auch hier möchte ich zwei Aspekte nennen, einmal Gastfreundschaft und Gemeinschaft und dann das Haus als Entlastung oder als Belastung. Gastfreundschaft und Gemeinschaft ist, glaube ich, relativ klar. Also ist das Haus ein offener Ort, an dem Menschen willkommen sind, also deine Familie, Freunde, Nachbarn, Bedürftige? Oder ist das Haus für dich eher so eine Rückzugsburg, dass du die Stirn verschließt, dass du deinen Besitz hütest, statt es zu teilen? Also was ich sehe in dem Ort, wo zum Beispiel meine Mutter wohnt, da haben alle Menschen irgendwie so diese komischen Plissé-Gardinen, diese Schiebeteile, und machen die an alle Fenster, damit bloß nicht der Nachbar reingucken kann. Und das führt dann dazu, dass man selber kaum Licht in seinem Haus hat. Also total absurd. Also diese vielleicht typische, so allmanndeutsche Haltung, das ist meins, mit Fremden will ich nichts zu tun haben. Oder meine Großeltern, nominelle Christen, ja, also Katholiken, aber da ist auch die Herzenshaltung, also ich vermaße mir jetzt mal nicht an, darüber zu urteilen, aber die hatten ein relativ großes Haus, so im ländlichen Bereich, und hatten da auch so eine Mauer vor dem Haus, also Vorgartenmauer, wie man das so hat. Und die Nachbarn, also die haben in einer Sackgasse gewohnt, und die Nachbarskinder haben da dann oft mit dem Ball gespielt auf der Straße oder Federball gespielt oder so. Und die Eltern oder die gerade nicht gespielt haben, saßen dann eben auf der Mauer von meinen Großeltern. Und das hat meinen Großeltern gar nicht gepasst, sodass sie dann solche großen Blumentöpfe gekauft haben und die ganze Mauer mit diesen Blumentöpfen vollgestellt haben. Also das ist so eine Haltung, das ist mein Haus, das ist mein Ding, da kommen nur Leute rein, die ich da auch haben will, und das ist auch nur der kleinste Kreis und so weiter. Also das ist sicher nicht im Sinne von Jesus, dass du so mit deinem Haus umgehst, was ja der Herr dir eben gegeben hat. Dann Haus als Entlastung oder als Belastung. Das spielte vorhin schon in dem Punkt so ein bisschen mit rein. Also Entlastung, ein Haus gibt dir natürlich eine gewisse Planungssicherheit, weil du dir keine Sorgen um Mieterhöhungen machen musst, um Eigenbedarfskündigung oder irgendeinen kurzfristigen Umzug, Wohnungssuche und all dieser Stress. Also ein Haus kann dir so diesen Druck nehmen, dass du so ein ständiges Provisorium hast und dir eine Basis geben, wo du dich dann eben mehr auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Das einerseits, aber ein Haus kann auch eine Belastung sein, kann dich eher dazu bringen, dass du mehr Stress hast oder dass du so in Arbeit getrieben wirst. Und das führt dann natürlich dazu, dass du für Menschen, die dir anvertraut sind, also Freunde, um die du dich kümmern willst, oder Bekannte oder Bedürftige oder auch Menschen aus deiner Familie, dass du gar keine Kapazitäten mehr dafür übrig hast, so zeitlich als auch energetisch. Wir haben uns zum Beispiel in Antwerpen das zweite Haus, was wir uns angeguckt haben, das war so ein dreistöckiges Reihenhaus, so ein Altbauhaus, würde ich sagen. Und in dem hätte man alles renovieren müssen. Der Preis war zwar dafür ganz okay, und man hätte dann ja zwei Etagen vermieten können. In einer Etage hätten wir selber wohnen können. Also das Potenzial war schon verlockend, das wäre auf jeden Fall da gewesen. Aber die ersten Jahre, ich habe ja schon erzählt, ich bin schwanger, das Baby kommt im November, wenn alles gut geht. Die ersten Jahre wären total stressig und anstrengend gewesen. Mein Mann hätte nach der Arbeit nur da irgendwelche Renovierungen durchgeführt, hätte gar nichts, unser Familienleben wäre fast gar nicht existent gewesen. Und ich glaube, das hätte eben ganz schön viele Kapazitäten von Gott und von der Nächstenliebe weggezogen. Nur damit wir dann nach ein paar Jahren Mieteinnahmen haben. Also das war mir gleich klar, dass das keine gute Idee ist. Ach ja, ich habe übrigens auch in einer Folge des Frugales Glück Podcasts über Haus, den Hauskauf als Belastung und Arbeitstreiber gesprochen. Die Folge heißt Haus kaufen lieber nicht. Kannst du dir anhören, wenn dich das Thema Hauskauf interessiert. Aber da geht es eher auch um das Thema, dass ein Hauskauf oft Menschen darauf verpflichtet, Vollzeit zu arbeiten, gerade auch Frauen, Mütter vor allem. Und in Belgien ist es sowieso also ganz normal, dass man Babys schon mit 3 Monaten in die Krippe gibt und die Frauen dann fast Vollzeit arbeiten. Also die meisten arbeiten wirklich dann schon wieder Vollzeit nach 3 Monaten nach der Geburt. Und dass einem so einem Immobilienkauf, wenn das Haus sich ein totaler Schnapper war, eben darauf festlegt, die nächsten 10, 15, 20 Jahre Vollzeit zu arbeiten und eigentlich vielleicht die Kindheit seiner Kinder verpasst oder sich sehr viel Stress einhandelt. Darum geht es in dieser Folge. Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Das war die Liebe. Kommen wir zur Wahrheit. Also da geht es darum, ob du ehrlich dir selber gegenüber bist und auch ehrlich gegenüber Gott, über deine Motive, über Risiken, die es gibt, über Ängste, ob du etwas verdrängst. Und schauen wir uns das mal der Reihe nach an, also Motiv, Risiken und Ängste. Was ist das Motiv? Warum will ich denn dieses Haus überhaupt haben? Will ich das kaufen, weil es wirklich unserer Familie dient? Oder weil ich vielleicht Status haben will, weil ich Anerkennung von anderen haben will? So alle Gleichaltrigen zahlen schon seit 10 Jahren ihr Haus ab und ich wohne noch zur Miete. Oder ich will was Besseres haben als meine Freundin oder als der Nachbar von früher oder was auch immer. Und wir hatten ja auch die Idee, dass wir ein etwas größeres Haus kaufen, wenn wir ein günstiges finden, und dann einen Teil vermieten, entweder über Kurz- oder über Langzeitvermietung. Und als ich diesen Text geschrieben habe zu dieser Folge, da habe ich auch darüber nachgedacht, ja, diese Idee, einen Teil des Hauses zu vermieten, wenn ich mir da echt, mich wirklich ehrlich prüfe in Bezug auf meine Motive, dann wäre das schon mein Motiv Gier, glaube ich, also Geldgier tatsächlich. Die Idee, dass ich nicht nur einen Kredit aufnehme, sondern eben auch Einnahmen erziele. Und da würde es dann nicht darum gehen, das Wohlergehen unserer Familie dafür zu sorgen oder darum, Gott und unseren Nächsten zu dienen, sondern eigentlich Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt ein gutes Motiv, wenn das an erster Stelle steht. Und dieses Motiv prüfen, das ist vielleicht in Bezug auf das Haus, okay, ja, das ist relativ klar, glaube ich. Aber wenn wir uns da mal eine andere Entscheidung anschauen, vor die viele, viele Menschen gestellt sind regelmäßig, das ist der Klassiker gehen oder bleiben. Also soll ich in der Beziehung mit dieser Person bleiben oder soll ich die Person verlassen? Dann ist es sehr erhellend, das eigene Motiv zu prüfen. Also da kannst du dir dann Fragen stellen wie: Will ich denn eigentlich die Beziehung verlassen, weil diese Beziehung meine ganze Kraft kostet und es eigentlich keine Perspektive gibt, sie noch zu heilen? Oder will ich die Beziehung verlassen, weil ich mich von so einer kurzfristigen Bequemlichkeit leiten lasse oder weil ich so eine Neustart-Euphorie habe, anstatt dass ich ehrlich die Schwierigkeiten anschaue und für und an der Beziehung bereit bin zu arbeiten? Oder vielleicht folge ich auch einer Versuchung, vielleicht gibt es eine andere Person, die mir irgendwie aufregender erscheint als mein langjähriger Partner, meine langjährige Partnerin. Und ich folge eben dieser Versuchung, anstatt dass ich treu und verbindlich mich verhalte und lebe. Oder weil ich vielleicht auch denke, ja, woanders ist es das Leben viel leichter und ich mache mir gar nicht die Mühe, die Ursachen für diese Schwere, die ich jetzt habe, in dieser Beziehung in mir selbst zu prüfen. Also da stellst du dir eigentlich auch die Frage, warum will ich denn eine Veränderung? Warum sehne ich mich danach, meine Beziehungssituation zu verändern? Genauso wie beim Hauskauf. Also warum will ich aus der Mietwohnung ausziehen und ein Haus kaufen? Was ist mein wirkliches, mein echtes Motiv? Dann haben wir noch die Risiken. Also da geht es dann darum, ehrlich die Risiken zu benennen. Also bin ich wirklich ehrlich, was die Belastung durch den Kredit angeht, die Nebenkosten, Kaufnebenkosten, sowas gibt es ja auch. Das sind meistens 10-12% des Kaufpreises, Reparaturen, die anfallen. Oder rede ich mir vielleicht schön, dass es schon irgendwie alles gut gehen wird, so ein bisschen naiv. Und da habe ich noch eine Anekdote. Das erste Haus, was wir uns angeguckt haben, war nämlich so ein Oma-Haus. Und da war ein Hektar großes Grundstück mit dabei. Und das war in einer ländlichen Umgebung, ein bisschen, ja, 6-7 Kilometer von unserer Wohnung in Antwerpen entfernt am Rand. Und da gab es Brombeeren. Also ich habe da die größten Brombeeren gesehen, die ich je gesehen habe. Das war alles so wie im Haus meiner Großeltern. Das hat mich emotional irgendwie so berührt. Da stand sogar noch ein angebrochenes Glas Honig rum in der Küche von der Oma. Die war verstorben. Und ja, das Haus war eben noch so, wie sie daran gewohnt hatte, mehrere Jahrzehnte. Und weil mich das so emotional irgendwie so berührt hat, habe ich mir wirklich den physischen und auch finanziellen Aufwand, den es bedeuten würde, dieses Haus zu renovieren und das halbwegs bewohnbar zu machen, auf jeden Fall schön geredet. Also, weil im Grunde genommen, das hätte vielleicht 250.000 Euro gekostet mit diesem riesen Grundstück. Ja, das klingt ja erstmal ganz gut. Und dafür hätten wir dann auch monatlich ungefähr unsere Kaltmiete gezahlt, um den Kredit abzubezahlen. Aber wenn man das realistisch anschaut, ohne sich da schön zu reden, wären da schnell 400.000 raus geworden, wenn man das alles renoviert hätte, sodass wir da wirklich schön drin wohnen könnten und das alles in gutem Zustand wäre. Und das hätte unsere Mittel definitiv überstiegen, weil unsere Grenze sind eigentlich 300.000 und eigentlich ist es auch schon zu viel. Eigentlich wären 250.000 ideal. Und ich, ja, habe dann natürlich, mein Mann und ich haben dann darüber gesprochen und er war viel realistischer, weil ihn das nicht so mitgenommen hat mit Oma und Opa Haus und so. Und ich habe mir dann klar gemacht, das ist nicht gut, diese Art von Risiken einzugehen. Warum soll ich denn das unser Leben schwieriger machen, als es ist? Auch das Hin- und Herpendeln, um meine Tochter zur Schule zu bringen, diese Renovierung, die finanzielle Belastung, das macht ja gar keinen Sinn. Deswegen wäre es für uns viel besser, wenn wir ein kleines, renoviertes oder auch relativ neues Haus finden, was auch ein gutes Energielabel hat, also vielleicht mit A oder B. Das Oma-Haus hatte F, da hätte man alles machen müssen. Und ja, auch ein Haus, in dem erstmal für die nächsten Jahre, wo man nichts Großartiges reparieren muss. Also bei dem Oma-Haus musste man das Dach erneuern, Asbest entfernen, die Fenster hätte man irgendwann austauschen müssen und so weiter. Also das wäre, ist dann schon wichtig, dieses Risiko ehrlich einzuschätzen und dass das Haus auch in, also der reale Preis nicht wirklich mehr sind als 250, 260, 270.000, sodass die monatlichen Kosten ungefähr gleich bleiben, weil sonst einfach die monatliche Belastung zu groß wird. Also es geht ja immer noch um das Oberthema Wahrheit als zweites von Liebe, Wahrheit und Demut, die Hauptcharakteristika vom Charakter Christi, von Jesu Wesen. Und Ängste prüfen. Also was heißt es hier, die Wahrheit zu prüfen in Bezug auf die Ängste? Und hier geht es darum, die Risiken realistisch einzuschätzen, also sie weder zu verdrängen, so wie ich mit dem Oma-Haus, noch sie irgendwie zu überspitzen oder zu dramatisieren. Also wie gesagt, die Gefahr ist einerseits, dass ich meine Ängste in Bezug auf den Hauskauf verdränge, also so tue, als hätte ich diese Ängste nicht. Zum Beispiel rechne ich mir den Kredit schön, obwohl ich weiß, dass unser Einkommen eigentlich ziemlich knapp kalkuliert ist und es vielleicht auch Einkommensausfälle geben kann in der nächsten Zeit. Oder ich tue so, als gäbe es sowas wie ja, Krankheit, Jobverlust, sowas kann allen passieren, aber nur nicht uns. Oder ich sage mir sowas, ja, das passt schon irgendwie, anstatt dass ich wirklich die Zahlen anschaue und das auch mathematisch sauber ausrechne. Das einerseits, aber andererseits auch die Gefahr, die Ängste zu übertreiben, sodass ich dann gar nichts mehr wage. Da kann ich mir zum Beispiel Katastrophen ausmalen. Ja, oh, was ist, wenn ich jetzt meinen Job verliere und wir stehen auf der Straße? Obwohl die Wahrscheinlichkeit eigentlich gering ist. Also, und wir müssen ja die Kaltmiete für unsere Wohnung eh bezahlen. Dann macht es ja nicht so einen großen Unterschied, wenn der Kaufpreis des Hauses nicht zu hoch ist und die Kreditrate ungefähr unserer Kaltmiete entspricht, würden wir eh die Kaltmiete bezahlen. Deswegen ist es dann auch egal, ob das die Kreditrate ist, wenn jetzt jemand seinen Job verliert. Oder ich habe zum Beispiel solche Angst vor Schulden, dass ich den Hauskauf gar nicht wagen möchte, obwohl eigentlich die Rahmenbedingungen gut aussehen und auch passend wären. Oder ich bin halt auf der Suche nach so einer absoluten Sicherheit und blockiere mich deswegen selbst. Und wie du weißt, gibt es diese absolute Sicherheit im Leben natürlich nicht. Und ja, deswegen besteht eben auch die Gefahr, dass ich gar nichts mehr wage, weil ich meine Ängste übertreibe. Und ich habe im Nachhinein auch noch öfters über diesen Aspekt nachgedacht, weil ich glaube, ich eher dazu neige, gerade in Bezug auf Hauskauf, Schulden machen und so weiter, zu vorsichtig und zu skeptisch zu sein, weil ich einfach, ja, ich bin schon 40 Jahre alt und ich habe noch nie Schulden aufgenommen oder ja, ich habe noch nie ein Eigentum besessen und das macht mir schon ein bisschen Angst, glaube ich. Aber dann ist mir auch immer wieder dieses Zitat von Luther eingefallen. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und ja, ich habe in letzter Zeit wirklich viel auch immer die finanziellen Aspekte so eines Hauskaufs gelesen, vor allem im Frugalistenforum. Das ist eine Seite, wo es um Frugalismus geht. Ein ziemlich großes Forum, wo sich Menschen, die relativ viel Ahnung haben, ziemlich intensiv austauschen, aber auch beim Finanzvisier, das ist eine andere Frugalistenseite, obwohl der hat eigentlich eine ziemliche Anti-Immobilien-Meinung, deswegen ist das nicht so ausgeglichen. Und ich habe dann auch alles Mögliche berücksichtigt, also unsere Daten, also wir haben die Möglichkeit, einen sozialen Kredit zu bekommen, bei dem man, glaube ich, fast gar kein Eigenkapital einbringen muss, nur die Kaufnebenkosten und die sind relativ niedrig in Belgien. Welche Situation es genau in Antwerpen gibt, das ist ganz interessant, weil in Belgien, man sagt auch, der Belgier wird mit einem Backstein im Magen geboren. Also hier wohnen 70% der Menschen im Eigenheim tatsächlich. In Deutschland, wo, glaube ich, Menschen auch recht gerne Eigentum kaufen, sind es nur 50%. Und Antwerpen ist natürlich eine beliebte Stadt. Die Popularität wächst auch. Es wird wahrscheinlich weiteren Zuzug geben in den nächsten Jahren. Es gibt auch nicht so wahnsinnig viel Platz, wo man jetzt Neubauten kaufen könnte, sodass die Preise von alten Häusern sinken würden. Und ich habe dann auch ChatGPT ein paar Simulationen machen lassen und so weiter, sodass ich dann meine Ängste, also die ich ja wie gesagt habe in Bezug auf Schulden machen und ja, mich so lange eben zu verpflichten auf 20 oder 25 Jahre, konnte ich meine Ängste beruhigen, weil ich einfach das mathematisch angeschaut habe. Weil bei all diesen Simulationen tatsächlich, egal was ich da eingegeben habe, kommt Kaufen besser weg als Mieten. Das hat mich total überrascht, auch weil eigentlich in dieser Minimalismus-, Frugalismus-Szene wird eigentlich immer gesagt, ja, im ETF anlegen und Miete bezahlen ist immer besser als ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, aber das stimmt gar nicht. Also es kommt natürlich auf die Vorgaben drauf an, wenn das Haus jetzt teurer wäre und die Kreditrate höher, dann sähe das wahrscheinlich auch anders aus. Aber ja, so habe ich dann hoffentlich den goldenen Mittelweg gefunden, um weder meine Ängste zu verdrängen und dann naiv zu sein, noch meine Ängste zu übertreiben und zu versuchen, so eine absolute Kontrolle zu gewinnen. Oh, ich sehe, dass ich schon über 40 Minuten spreche. Hier endet dann der erste Teil dieser Folge und nächste Woche erscheint eine Folge mit einem anderen Thema, nämlich das Gleichnis vom Schatz im Acker. Bist du bereit, alles loszulassen? Und danach, in der Woche darauf, am 16. September, erscheint dann der zweite Teil dieser Hauskauffolge mit der weiteren Analyse. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn du toll findest, was ich mache, wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du willst, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören, wenn du mir helfen möchtest, noch mehr Samen zu säen, noch mehr Gottes Licht in die Welt zu tragen und Menschen von der guten Nachricht, vom Evangelium zu erzählen, dann würde ich mich freuen, wenn du mich unterstützt mit einer Spende. Du findest den Link immer in den Shownotes oder auch auf www.mehr-himmel.de. Da findest du es ganz oben oder auch ganz unten auf der Seite. Du kannst mir einfach einen Betrag deiner Wahl überweisen. Du kannst auch per PayPal eine einmalige Zahlung oder einen monatlichen Beitrag spenden. Es muss kein großer Beitrag sein. Du hilfst mir schon mit ein paar Euro unglaublich weiter. Und ich danke dir sehr für deine Unterstützung und ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Deine Marion.